Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Pinke Sofa, unserem queeren Buch-Podcast. Mein Name ist Josia und ich sitze heute hier mit drei anderen wunderbaren Menschen. Am besten stellt ihr euch gerade kurz selber vor. Wer mag anfangen?
Ich würde sagen, Gäste zuerst.
Okay, auf jeden Fall. Also.
Ladies first.
Nett, danke schön. Hallo, ich bin Oyin Damola Alasche und darf heute über das Buch schreiben, dass ich schreiben, über das Buch erzählen, das ich mit meinem lieben Freund Gianni Jovanovic geschrieben habe.
Genau, der bin ich. Ich bin Gianni, ich bin 44 und ich bin Unternehmer, Aktivist und Performer und bin verheiratet, zwei Kinder, drei Enkelkinder und habe mit Oyinda das Buch zusammen geschrieben, beziehungsweise Oyinda hat es geschrieben, ich habe es gesprochen, das sich nennt Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit. Das ist erschienen im Blumenbach Verlag bei Aufbau und jetzt am 14. März und wir sind sehr, sehr froh, heute eure Gästinnen zu sein.
Dankeschön und wir freuen uns auch riesig, dass ihr ja hier seid.
Dankeschön.
Ich komme jetzt noch als Letzter im Bunde dazu. Ich bin Kai und leite zusammen mit Josia das Pinke Sofa. Und wir sind jetzt in der zweiten Folge von unserem Podcast. Davor haben wir mal Live-Stories gemacht auf Instagram. Aber genau, jetzt gehen wir mit der Zeit und freuen uns, unsere ersten Gäste hier haben zu dürfen in unserem Podcast. Gianni hat es gerade schon gesagt. Oyin Damola und Gianni haben zusammen ein Buch geschrieben, und zwar Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit. Bevor wir anfangen, will ich einmal noch mal kurz sagen, alles Gute noch nachträglich zum Geburtstag. Das war erst für dir, oder?
Jetzt mir, Oyinda hatte auch, wir hatten beide Geburtstag.
Ihr hattet beide, ja,
Bei mir
schön. Wir
ist es
sind
auch schon
beide
länger her,
Stiere.
ich bin älter.
Sie ist die große kleine Schwester.
Ja, dann alles Gute nachträglich an euch beide.
Vielen Dank, Dankeschön.
Danke.
Und um anzufangen, um ein bisschen reinzukommen, spiele ich immer gerne ein kleines Spiel, wo ich euch einfach entweder Fragen stelle und ihr schreit die Antwort rein. Ihr müsst keine auswählen, aber es dürfte nicht so sonderlich schwer sein. Das sind nette Fragen heute.
Darf ich
Okay,
mitmachen?
alles
Darf ich
klar.
mitmachen?
Ja, okay, aber ja, schrei euch auch mit rein. Schrei als Dritter rein.
Okay, perfekt.
Okay, alles gut. Dann fangen wir an. Perücke oder High Heels?
Hi, hier.
Hi, hier.
Perücke.
Und Perücken.
Oyenda und ich, ja,
Aber Perücken sind auch fein.
ja, Perücken sind mega, ich liebe Perücken.
Destiny's Child oder No Angels?
Destiny's
Destiny's Child. Tut mir leid, No
Child.
Angels, aber Destiny's
Oh, das hätte ich nicht gedacht. Oh mein Gott.
Nein, wa warte, warte, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Ich liebe die No Angels über alles, aber Destiny's Child ist,
Legendary.
girl. It's legend, it's iconic. Das sind Megastars.
Ja, okay, dann Versace oder Vuitton?
Louis Vuitton.
Ich glaube, ich bin
Drag
Versace
oder
auch Frau.
Stand-up?
Drag.
Ich sag auch Drag.
Drag.
Wir sind alle für Drag. Singen oder tanzen?
Tanzen. Beides.
Tanzen. Aber nur, weil wir nicht singen können.
Ja,
Beide
das
nicht.
biete ich mich an. Charlie Chaplin oder Pablo Picasso?
Charlie.
Charlie Chaplin.
Und dann Netflix oder RTL Plus?
Netflix.
Auf jeden Fall Netflix.
Notflix. Bei mir ist es ja schon mittlerweile Notflix.
Und dann hier, weil wir es hier gerade so da haben, das
Oh, wie
schöne
schön.
Buchcover, machen wir Türkis oder Lila?
Lila,
Lila.
please.
Oh, ihr seid lila.
Lila, wenn ich auch nur
Alles.
noch sagen darf. Ja, sehr toll. Okay, das hat uns schon mal einen kleinen Einblick in eure
Schöne
Personality gegeben.
Fragen.
Ja, und jetzt, was wir auch gerne von euch hören wollten, falls ihr Buchtipps habt, da wir immer so ein bisschen jeden Monat eine Folge machen, gucken wir auch zurück auf den Monat, was wir so an queeren Büchern gelesen haben. Das heißt, wenn ihr jetzt direkt irgendwie, es kann auch einfach ein schönes Bilderbuch sein, das ihr mit Enkelkindern oder Kindern gelesen habt, falls es da was gibt, oder ein Podcast, Hörbuch, sowas in die Richtung. Gibt es da was?
Also ich habe was. Ich weiß nicht, hast du
Ja, hau
was?
raus!
Ja, mir fallen
Also,
auch ein paar Sachen ein.
Magst du zuerst mein Herz?
Nee, mach mal, wir können uns ja ergänzen, glaube ich.
Also, was ich wirklich momentan super spannend finde, das ist das Essay of Racism, of Race von Dr. Michaela Dudley. Sie nennt sich selber Frau ohne Menstruationshintergrund. Das ist ihre eigene Selbstbezeichnung. Sehr, sehr eine Künstlerin im Sinne von Wortwitz und Redegewandtheit des Buches großartig. Sie beschreibt verschiedene Geschichten von schwarzen Menschen und wie sie Rassismus erlebt haben. Die Geschichte zum Beispiel von Sammy Davis Jr. wird da ganz gut erklärt und was er damit gemacht hat und was er erlebt hat und wie aware und wie, ja, wie bewusst er eigentlich damals schon gewesen ist, wie die Strukturen waren. Sehr, sehr gutes Buch. Michaela Dudley ist Dr. Michaela Dudley. Sie ist eine Transfrau, eine schwarze Transfrau, die in Berlin lehrt, aber auch Künstlerin. Das andere Buch, was ich wirklich sehr empfehlen kann, ist von Mohammed Amjahid. Let's talk about sex, Habibi. So heißt das Buch. Das ist
Ich freue mich schon
richtig
riesig
gut.
drauf.
Ja, Let's talk about sex, Habibi. Das ist ganz wichtig, dass man so ein sehr, sehr gutes Buch. Das ist auch nochmal aus der Perspektive, die queer und ist. Und deshalb finde ich die beiden Bücher momentan sehr, sehr spannend. Aber es gibt natürlich ganz, ganz viel, was nach wie vor wirklich Bestseller sein müssen und auch werden. Das ist Tupoka Augette mit Jetzt Du zum Beispiel, das kann man sich reinziehen. Dann, was ich auch sehr empfehle, ist wirklich auch das Buch von Emilia Rock, eine schwarze, ich glaube Politikwissenschaftlerin, soweit ich weiß, ist sie, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber eine queere, schwarze, jüdische Person, die halt einfach aus Intersektionen heraus sehr stark die Rassismusdebatte auch durchleuchtet.
Why We Matter war das, oder?
Genau.
Danke für den Titel. Ja.
Also da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich hätte jetzt tatsächlich auch Michaela Dudley gesagt und Emilia Roark. Das sind so die ich, Emilia Roark habe ich, höre ich gerade immer so zwischendurch, weil ich nicht so viel Zeit habe im Moment auch als Hörbuch nochmal. Weil ich brauche immer was auf die Ohren, damit die Sachen sich auch nochmal richtig gut setzen. Und Michaela Dudley haben wir uns neulich zusammen mit einer lieben Freundin in Berlin gekauft, alle zusammen. Also
Nice.
es ist wirklich sehr empfehlenswert. Und weil ihr auch nach Podcast gefragt habt, ich finde den Barbecue-Podcast super. Ja. Also das wären jetzt so meine queeren Sachen, die mir auf Anhieb eingefallen wären.
Ja,
Und
super.
Kinderbücher, da, ich bin immer so schlecht mit Titeln. Wie ist denn das nochmal, dass
Das
der Junge, der eine
der Junge eine
Meerjungfrau sein
Meerjungfrau
möchte?
ist
Ja, genau.
Julian.
Julian
Julian
möchte
ist
eine
er,
Meerjungfrau
right?
sein.
Ja,
Ja,
genau, das
genau.
ist sehr gut.
Das würde ich sagen.
Wunderschön, ja.
Ja.
Wie sieht es bei dir aus für Sie?
Ich habe diesen Monat nicht so viel gelesen, ich hatte Prüfungen, aber ich habe ein Hörbuch gehört, das ich sehr, sehr gut fand, und zwar Die Lüge von Mikita Franco. Das ist ein Roman rund um einen Jungen, der bei zwei Männern oder beziehungsweise so bei seinem Onkel, den er dann als Vater sieht, der mit seinem Freund in Russland lebt. Und er wächst also in einer Regenbogenfamilie in Russland auf, Anfang 2000er Jahre, glaube ich. Sehr eindrücklich, tatsächlich auch sehr unterhaltsam. Also es ist überhaupt nicht so auf diese komplett düstere, traurige Schiene nur geschrieben, sondern es ist auch wirklich unterhaltsam und voller Liebe und Hoffnung. Also das hat mir gut gefallen. Fand ich wirklich auch mal eine andere Perspektive. Gerade so die Vorstellung, in einem Land aufzuwachsen mit Vätern oder in einer Regenbogenfamilie allgemein, wo das da halt einfach gar nicht in der Öffentlichkeit geht. Also er lügt halt auch wirklich die ganze Zeit. Darum heißt das Buch auch Die Lüge, weil er halt von Kindheitstagen eigentlich immer behaupten muss, er lebe nur bei seinem Vater oder nur bei seinem Onkel und er darf nie erzählen, wie seine Familie eigentlich aufgebaut ist. Ja.
Das Cover ist auch super toll. Das muss ich auch noch unbedingt lesen.
Eins
Ja,
habe ich
also das kann ich
tatsächlich
echt
noch.
empfehlen.
Ich habe noch ein Buch, ihr Lieben, das habe ich gerade auch in der Hand. Das habe ich geschenkt bekommen von meiner lieben Freundin Camilla. Das
Ich
ist
sehe gerade nur das Cover. Ist das?
James
Ja.
Baldwin
Von dieser Welt.
von dieser Welt, ein Roman, unfassbar gut. Das ist echt, das Ding ist bei mir, ich lese nie fast Bücher zu Ende, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ganz selten, dass ich, ja, nee, das ist, aber das ist ein Roman, da ist kein Kapitel, es geht durch, das werde ich auch auf jeden Fall zu Ende lesen. Ich bin jetzt irgendwie ein paar Seiten schon vor. Und da gibt es so ein paar Sachen, die da drin stehen, wo ich heute so sage, krass, das denke ich auch.
Ja, James Baldwin ist
Cool.
schon ein verdammt, verdammt guter Autor. Auch ein queerer schwarzer Mann. Und der hat ja recht viel geschrieben. Und ja, da muss ich auch mal noch mehr von ihm lesen.
Ja.
Bei mir war es diesen Monat, ich habe auch wenig gelesen, muss ich sagen. Aber ich war bei dem neuen Buch von Dean Atta. Der hat das The Black Flamingo geschrieben und das wird auch ins Deutsche übersetzt. Ich weiß noch nicht, wann es rauskommt und der Verlag hat es noch nicht angekündigt, aber ein unglaublich tolles Buch. Und da freue ich mich riesig drauf, wenn es dann bald mal auf Deutsch rauskommt. Und das zweite Buch von ihm kam jetzt auf Englisch raus. Und da geht es auch um zwei schwarze Jungs in England, die sich verlieben. Und dann kommt aber auch, glaube ich, noch eine Dreiecksbeziehung mit dazu. Und es ist also auch ein Jugendroman in Versform geschrieben. Und Dean ist unglaublich talentiert. Und von daher, das ist eine riesige Buchempfehlung. Und dann habe ich noch eine Post gehabt von Jette Menger, einmal Know Our Love, was ein New Adult Roman ist, mit einer Dreiecksbeziehung, mit einer queeren, also einer Poly-Beziehung. Und das andere, worauf ich mich noch richtig freue, ist von Marius Schäfers In den buntesten Farben, was eine Liebesgeschichte ist zwischen zwei Trans-Jungs, die jetzt auch beim Lago Verlag gerade erschienen ist. Und ja, Marius ist sowieso richtig toll, der schreibt tolle Bücher. Und auf das Buch freue ich mich auch riesig.
Und dann
Super,
noch
und dann
einen noch um die Drag
ein,
Queen
ja.
Community. Das ist wirklich wichtig, weil gerade weil wir jetzt so darüber reden, weil wir über Bücher reden, ich glaube, es ist so wichtig, dass man einfach auch versteht, wie viele queere Perspektiven es gibt und wie wichtig sie sind in diesem ganzen Diversitätsdiskurs, was das ausmacht. Es gibt, ich kenne sie leider nur über das Internet, wir haben miteinander ein paar Mal geschrieben, es ist Barbie Breakout. Das ist eine Drag Queen aus Berlin. Das Buch heißt Tragisch, aber geil 2.0, erschienen 2020. Dieses Buch sollte man lesen, weil dieses Buch beschreibt, eine weiße Person schreibt dieses Buch, aber was diese Person, krasse Scheiße, was diese Barbie erlebt hat und wo ich zwischendurch, der mir sagt, naja gut, durch die Konstruktion meiner Person erlebe ich nicht nur Homophobie, sondern auch Rassismus, aber da gibt es Parts, wo ich sage, oh Gianni, das ist wieder eine Nummer, dass Gott sei Dank, dass du das nicht erlebt hast. Ja, und trotzdem ist Barbie so eine starke Aktivistin und so eine kraft liebenswerte Person. Und das ist auch ein sehr, sehr empfehlenswertes Buch.
Kommt auf die Liste. Super,
Wir
danke.
packen. Und
Und
lad sie mal
dann
ein, die ist toll.
wollen wir gerne
Also für
mal
alle, die
irgendwie hier
zuhören,
dazukommen.
wir packen euch diese Titel natürlich dann auch schön in die Beschreibung. Dann könnt ihr euch das auch einfach nochmal nachgucken als Hinweis. Falls ihr das jetzt nicht immer alles direkt aufgeschrieben habt oder euch merken konntet, weil es jetzt doch ziemlich viele Tipps waren, was ja auch gut ist.
Yes, aber
Super.
jetzt kommen wir zu den Stars der Show. Aus dem Grund sind wir nämlich hier. Und da will ich erstmal hören, ja, ihr zwei, Gianni und Oyendamola, was ist eure Friendship Origin Story? Wie kamt ihr zusammen? Wie ist diese Freundschaft entstanden?
Durch einen Zufall. Ich fange mal an zu erzählen. Also der Johnny ist ja Experte für schöne weiße Zähne und hat ein Bleaching-Studio in der Kölner Innenstadt gehabt, damals noch ein kleineres als heute. Und ich hatte damals eine sehr arbeitsreiche Phase und habe gedacht, ich kann nicht die ganze Zeit nur was für den Job tun. Ich muss mir auch mal was Gutes tun. Und dann war ich so spazieren und kam da vorbei und so, oh, da kann man sich die Zähne hübsch machen. Das möchte ich gerne machen. Und bin da rein und habe gefragt, ob er Zeit hätte, sich um mein Lächeln zu kümmern.
Und
Und jetzt kannst du.
Oyinda hatte an Nude Pumps. Sie hatte eine hellblaue Jeans an, irgendeine Bluse und darüber einen Sakko und hatte ihren Headtie. Und hatte Kreolen. Und dann kam sie rein und in dem Moment, kennt ihr diesen Moment, wenn jemand reinkommt und das Licht geht an? Und ich so, Hallo, komm rein, setz dich hin, was willst du? Was kann ich für dich tun? Ich habe sie gesehen und war eigentlich schockverliebt. Das war einfach so, ich so, oh mein Gott. Also ich meine, okay, sie sieht halt einfach toll aus. Und wenn dann so eine tolle Person reinkommt, dann hat mich das einfach sehr erfreut, weil ich war auch gerade ein paar Jahre erst dabei mit dem Laden und wollte natürlich auch eine tolle Kundschaft haben. Und als dann halt so eine tolle Frau reingekommen ist, habe ich mir gedacht, ich muss alles geben, dass diese Frau sich in meinen Armen wie eine Königin fühlt, dass sie hier mit einem tollen Gefühl rausgeht. Und so entstand dann quasi das Match zwischen uns.
Ja, wer hätte gedacht, dass ihr, ja, in dem Moment, wer hätte gedacht, dass ihr zusammen ein Buch schreibt? So.
Niemand. Wir auf jeden
Das
Fall nicht.
stimmt. Das stimmt. Das hätte ich
Ja,
niemals
und
gedacht.
dann gehen wir von einer Entstehungsgeschichte zur nächsten. Wie ist es denn dann zum Buch gekommen? War das ein, hey, ich wollte schon immer ein Buch schreiben? War das ein, Gianni, wieso schreibst du nicht ein Buch? Oder kam da jemand auf euch beide zu und hat gesagt, hey, wie sieht's aus? Wollt ihr das denn mal nicht zusammen wagen? Wie ist das passiert?
Ich erzähle ganz kurz den ersten Teil und den anderen Teil erzählt Olinda. Okay?
So
Und
haben
zwar ist
wir
es so, ich fange mal so an. Ich habe vor ein paar Jahren zu Olinda gesagt: Olinda, lass uns zusammen ein Buch schreiben, bitte. Und hat sie gesagt: Du kannst mich nicht bezahlen. Das stimmt auch. Ich konnte sie zu diesem Zeitpunkt tatsächlich nicht bezahlen. Und ich habe mir das wahrscheinlich auch zu einfach vorgestellt. Und dann passierte die letzte Instanz. Und ab da fängt jetzt Olinda bitte an.
Genau, also das war ja letztes Jahr, als beim WDR die letzte Instanz ausgestrahlt wurde. Und da wurden ja einige ja, rassistische Worte verhandelt und besprochen. Und ja, mehrere weiße Menschen waren der Meinung, dass es völlig in Ordnung ist, die zu verwenden. Und da fehlte ganz eindeutig eine Perspektive oder mehrere Perspektiven. Und da damals auch über die rassistische Fremdbezeichnung für Roma und Sinti gesprochen wurde, sind viele Menschen aufmerksam geworden auf Gianni, der damals halt schon ja als Aktivist unterwegs war und sehr viel wichtige Aufklärungsarbeit gemacht hat und viel über seine persönliche Geschichte gesprochen hat, die an sich ja schon spannend genug war. Also das war auch mir damals als Journalistin klar, dass seine Biografie halt taugt, um erzählt zu werden. Und auf jeden Fall wurde er damals halt immer häufiger in Talkshows eingeladen oder wurde ja für Vorträge angefragt und so weiter. Und dann meldeten sich bei ihm auch Literaturagenturen und auch einige Verlage. Und weil das eben so, also man merkte, oh, okay, da wird jetzt ein Ding raus, da ist wirklich Interesse da und jetzt wäre vielleicht die Gelegenheit. Und dann hatte Gianni halt schon gesagt, lass uns doch mal überlegen, wir müssen jetzt irgendwie mit denen sprechen und müssen mal hören, wie man das macht. Und weil wir haben ja beide noch nie ein Buch geschrieben. Und ja, und dann hatte er schon gesagt, eigentlich will ich das mit dir machen. Und ich habe gesagt, naja, lass mal hören, was die Experten dazu sagen und die Expertinnen. Und so war das. Dann haben wir halt ein paar Gespräche geführt.
Naja, wir sind fast 6 Tage oder eine Woche fast mit ihrem Sohn, sind wir nach Berlin gefahren in einer wunderschönen Altbauwohnung, die Agenda angemietet hatte. Und da sind wir dann quasi bis teilweise 3 Uhr morgens auf dem großen Sofa irgendwann mal selbst alle beide eingeschlafen mit dem Tongerät und haben alles aufgezeichnet. Wobei man das nur sozusagen, Agenda wusste natürlich schon sehr viel über meine Geschichte, weil wir immer wieder dazwischen auch Workshops gemacht haben und auch in Universitäten referiert haben, zusammen Workshops mit unserer Freundin gemacht haben, für die AStA zum Beispiel. Wir haben Events organisiert, wir haben zum Beispiel das Projekt Say No to Racism zusammen gemacht oder auch Colors of Change haben wir auch zusammen gemacht. Wir haben einige Sachen zusammen gemacht und dadurch war meine Lebensgeschichte für Oyinda immer sehr präsent. Das heißt, sie konnte auch vieles, was ich ihr auch schon in den letzten 12 Jahren erzählt habe, konnte sie natürlich auch in dem Buch verwenden, ohne jetzt mit jedem Einzelnen darüber zu sprechen. Aber dennoch dann am Ende des Tages haben wir dann da wirklich alles zusammen kreiert und hatten dann das große Glück, dass wir einen tollen Lektor
Ja, und das bei
hatten.
mir zum Beispiel auch total wichtig, der Jenny ist da jetzt so drüber geflogen, aber ich war auch ein bisschen egoistisch als beste Freundin, weil ich irgendwie gesagt habe, okay, vermutlich gibt es auch andere gute Autoren und Autorinnen, die den Job machen könnten, aber mir war halt auch klar, so wie emotional die Arbeit für Gianni werden würde. Und ich habe mir halt gedacht, naja, man arbeitet irgendwie ein Jahr, 2 Jahre arbeitet man an so einem Buch. Und ich wollte nicht einen besten Freund haben, der leiden muss, weil er vielleicht mit jemandem zusammenarbeiten muss, der nicht mit ausreichend Sensibilität daran geht und der nicht behutsam mit ihm ist und der ihn dann halt auch oder die ihn dann alleine lässt, auch mit den ganzen Emotionen, die da dranhängen. Und dann habe ich gedacht, dann schreibe ich nicht das Buch und muss dann Seelsorge machen, da hatte ich keine Lust drauf. Und dann habe ich gesagt, ja gut, denn ich würde das wohl machen wollen. Genau.
Richtig cool. Das heißt, ihr habt jetzt auch schon so ein bisschen erzählt. Habe ich das richtig verstanden? Ihr seid nach Berlin, habt eure Sachen gepackt und habt euch eine Woche lang im Grunde mit Tonbändern dort besprochen. Einmal kurz Johnnys Life so in Rewind. Und
Genau,
das
wir
war
haben.
mitten in der Pandemie, das muss man dazu sagen.
Genau,
Zwischen
also
Homeschooling und Schreiben.
in dem Buch ist es ja so, wir haben ja schon ganz klare Themen irgendwie rausgearbeitet. Das war uns eben auch von Anfang an klar. Also wir haben halt überlegt, wir wollen relativ schnell das Buch auch rausbringen. Und da haben wir halt gedacht, wir brauchen eine klare Struktur. Deswegen haben wir halt bestimmte Aspekte aus seinem Leben wirklich rausgegriffen und haben gesagt, so mit denen arbeiten wir. Und wir haben gedacht, wir brauchen jetzt auch irgendwie so einen Kick-off als AutorInnen. Wir wollen das zelebrieren und wir dachten, eine schöne Altbauwohnung in Berlin wäre genau das richtige Szenario, um halt damit anzufangen. Und dann haben wir das auch sehr, sehr gemacht. Also das war wirklich, für mich war, also ich weiß nicht, wie es für Gianni war, doch, ich weiß es schon, hoffe ich, aber es war eine ziemlich gute Zeit, ne? Also so sehr emotional und sehr viel Berg- und Talfahrt, aber da war es dann auch für mich einfach nochmal die Gelegenheit, wirklich auch Sachen zu erfragen, über die wir tatsächlich noch nie gesprochen hatten. Also da habe ich schon viele Dinge erfahren über seine Familie, also die Eltern, aber auch seine Kinder, seine Ehefrau, also seine ehemalige Ehefrau. Und das war für mich nochmal sehr erhellend. Und das war dann wirklich so, dann hatte ich schon mal ganz viele Audios, mit denen ich dann arbeiten konnte. Und natürlich haben wir dann immer wieder auch gesprochen, ne, dass ich gesagt habe, da brauche ich noch mal was. Und wie gesagt, es war Pandemie, wir konnten uns halt dann auch nicht immer sehen. Wir haben dann ganz vieles so gemacht, wie wir jetzt gerade, also übers Internet oder telefonieren oder so. Das war halt auch Part der Arbeit.
Ja, man denkt nicht, dass Teil der Schreibarbeit eben auch einfach, ich glaube, die Hälfte war dann auch einfach Sprecharbeit so und Forschung. Ja, das ist Schreiben ist nicht nur Schreiben. Ja, super.
Genau
Und
das. Also, ja, also es hat sich halt dann eben auch gezeigt, ne? Wir haben natürlich erstmal gedacht, wir bleiben an Gianni's Geschichte, an seiner Biografie. Und dann hat sich ja so im Laufe des Schreibens auch einfach gezeigt, das reicht uns beiden nicht. Und das ist ja so ein anderer Teil in dem Buch, ne, dass wir ja wirklich seine Geschichte eingebettet haben in Zusammenhänge. Also wenn wir über Rassismus sprechen, dass wir wirklich nicht nur über seine persönlichen Erfahrungen sprechen, sondern über kollektive Erfahrungen von Romnia und Sintize in Deutschland oder auch in Teilen in Europa. Und das war dann für mich eben auch so der, ich sag jetzt mal wirklich der klassisch journalistische Part, das auch zu recherchieren.
Ja. Ja.
Ich hätte das auch nicht leisten können, das muss ich auch ganz ehrlich sagen an der Stelle, weil das Problem ist, diese Zeit mit Oyinda und das Buch zusammen, diese ganze Geschichte nochmal zu erzählen. Und weißt du, wenn du ein sicheres Umfeld hast, ich gehöre zu den Menschen, wenn mir jemand ein sicheres Umfeld bietet, in dem Fall sie, dann mache ich mich nackt und mache mich verletzlich auch vor ihr. Und ohne dieses Vertrauen zu haben in das Gegenüber, dass diese Person nicht das irgendwann mal gegen mich verwenden würde, was ich sage, unter Tränen, unter Lachen, unter Schreien, wie auch immer, hätte ich das nicht machen können. Und dann noch zu recherchieren, bei dieser ganzen emotionalen Arbeit, die Fakten rauszusuchen, ist in den historischen Kontext, weil Oena das gerade so gesagt hat, das, was mir passiert ist, Das ist ja nur eine Geschichte. Ja, natürlich steht meine Geschichte nicht auch obligatorisch für 22 Millionen Menschen in Europa. Dennoch kannst du sagen, dass eine sehr, sehr große strukturelle Erfahrungswert, den ich jetzt habe, den ich Erfahrungen, die auch ich habe, als Erfahrungswert in unserer Community sichtbar wird durch dieses Buch. Und das ist entscheidend. Und die Frage ist halt einfach, was haben wir in der Gesellschaft gemacht, damit wir in diese Situation kommen, dass Europas größte kleine Mehrheit, ja, so dermaßen exkludiert wird und nicht zur Partizipation eingeladen wird, auf gut Deutsch gesagt. Und da ist uns tatsächlich auch oft der Atem stecken geblieben. Ich kann mich erinnern, dass Olinda bei ihren Recherchen mich auch mal angerufen hat und gesagt hat, Janni, das ist krass, was da abgegangen ist. Es ist vor allen Dingen eins zu eins die Wiederholung von der Wiederholung. Also es ist systematisch strukturelle Ausgrenzung und Exkludierung unserer Community.
Ja, das finde ich auch das Heftige. Ich meine, einerseits, so eine Zusammenarbeit kann total schön sein, das kann super emotional sein und dann, das merkt man auch beim Lesen. Also man liest deine Geschichte und dann kommen natürlich auch Teile, die sind schön und die sind witzig und die sind auch einfach mit Humor geschrieben. So. Es soll irgendwo ja auch unterhalten und dann kommen teilweise schon einfach harte Fakten und man schluckt und man denkt sich, das ist, ja, es ist einfach heftig. Also die Rassismuserfahrung, die Ausgrenzung, die Armut, die da auch einspielt, also sowohl auf einer persönlichen Geschichtsbasis, auf einer eigenen Erfahrung, aber eben auch wirklich, wenn man zurückguckt auf die letzten, ja, 600 Jahre und speziell auf die letzten 100 Jahre, was da abgegangen ist. Und dann gleichzeitig gucken wir uns heute um und sehen Attentate und Morde. Und ja, das ist dann doch immer wieder ein krasser Realitätscheck. Und
Ich
ja.
glaube aber, es ist immer wieder, dass wir uns genau diese Realität vor Augen halten müssen, um einfach immer wieder dagegen uns
Richtig.
aufzubäumen, in Widerstand zu gehen. Weil ich glaube, wenn wir anfangen, das so als, ja, als normale Situation anzunehmen, dann ist also nicht noch mehr rote Linien über Grenzen überschreiten, damit etwas, was wir vielleicht früher nicht gesagt oder nicht getan haben, jetzt auf einmal so wie, ach ja. Das ist ja nicht so schlimm. Ich will das
Ja.
nur ganz kurz an einem Beispiel klar machen. Es gab vor ein paar Jahren diese ganz, ganz schlimmen Drohungen und Beschimpfungen von dieser grünen Bundestagsabgeordneten. Ich weiß nicht mehr ihren Namen, ich habe ihren vergessen, eine etwas ältere Dame. Und Renate Künast. Renate Künast. Renate Künast von den Grünen. Hochrangige Politikerin. Die hat so schlimme Sachen gesagt bekommen in einem, und das Internet ist kein rechtsfreier Raum, tut mir leid. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Diese Frau hat so viele Anfeindungen und Drohungen und Beleidigungen bekommen, dass irgendwann mal bei der ersten Instanz man gesagt hat, wir schmettern das ab, weil das ist ja mittlerweile normal im Internet, so ungefähr. Das ist nicht normal. Und das darf eben nicht passieren, das meine ich. Wir dürfen etwas nicht zur Normalität machen,
Wir dürfen
nur
uns nicht
weil
dran
es zu anstrengend ist, darüber nachzudenken und kritisch darüber zu
gewöhnen.
sein.
Ja. Es darf kein Alltag werden.
That's
In
it.
dem Sinne. Ja. Wir haben jetzt schon viel drüber geredet, ohne drüber zu reden. So. Es geht um euer Buch, aber dann wollen wir jetzt natürlich noch wissen, was steckt eigentlich in dem Buch, so thematisch. Ja, da gibt es so. Einfach nur, um es kurz zusammenzufassen für die Leute, die es noch nicht gelesen haben, aber selbstverständlich sofort dieses Buch kaufen werden, um es dann zu lesen. Sagen, ja, wir begleiten einfach Gianni so auf einem Trip down Memory Lane, zurück in seine Kindheit, Schulzeit, Familie, als, ja, als schwuler Mann und als Rom, der seinen Lebensweg geht und da ganz, ganz viele Erfahrungen macht. Verheiratet mit 14 war es, richtig? Ja, und dann mittlerweile, ja, zwei Kinder, verheiratet, drei
Drei
Kinder?
Enkelkinder,
Drei
zwei
Kinder?
Kinder, drei Enkel.
drei
Ja.
Enkelkinder, zwei Kinder, drei Enkelkinder.
Okay. Kann man stolz drauf sein, genau. Und dann eben verheiratet mit deinem Partner, auch schon eine Weile und mehrmals geheiratet. Und ja,
Du weißt ja
mehrere
alles.
Mengen. Du, ich habe dein Buch gelesen. Mehrere Coming-outs gehabt.
Wow,
Natürlich, es
okay.
geht auch um deine Karriere. Und thematisch geht es natürlich viel, wir haben es gerade schon anklingen lassen, um Armut, es geht um Verfolgung, strukturelle, es geht um Diskriminierung. Und in dem Fall ist es auch ein Aufklärungsbuch. Also es ist politisch, es ist queer, es ist Romani, es ist schwarz.
Es geht um mehrfach, es geht vor allen Dingen auch um mehrfach, das ist super, alles, was du sagst, ist, also man sieht halt einfach, wie viel Lebenskunde eigentlich in diesem Buch drinsteht. So würde ich das gerne mal betiteln. Oyenda hat Wahnsinniges geleistet. Wir haben so viele Themen gehabt, dass wir wirklich, das ist ein Drittel dessen, was Oyenda und ich eigentlich überhaupt in dem Buch eingeschrieben haben. In dem Buch geht es aber auch um Selbstermächtigung und um Widerstand. Es geht um Mehrfachdiskriminierungen. Es geht darum zu erkennen, dass Rassismus nur dann wirklich, ich sage es jetzt mal, etwas nachhaltiger und ganzheitlicher angegangen werden kann, wenn man es aus einer intersektionalen Perspektive betrachtet. Denn die Positionierungen von Menschen, die Rassismus erlebt haben, sind Gott sei Dank sehr verschieden und sehr heterogen. Sprich, wenn du arm bist und Rassismus erlebst, ist es eine andere Geschichte, als wenn du Professor, Doktor, sonst irgendwas bist und 50.000 Euro im Monat verdienst. Dann kannst du damit anders umgehen. Das ist ganz wichtig, das nochmal zu beschreiben. Aber auch was wichtig ist in diesem Buch, es geht auch um institutionellen Rassismus im Bildungssystem, den wir dort auch beschreiben. Es geht auch darum, dass Menschen wie hochrangige PolitikerInnen, wie beispielsweise Günter Beckstein, der Anfang der 90er Jahre in Dachau in der Gedächtniskirche über 50 Romja, die dort quasi Schutz und Asyl gesucht haben, mit über 200 Hunden aus ganz Bayern fast herausgebissen hat, im wahrsten Sinne des Wortes, mit diesen Tieren, die da scharf gemacht worden sind. Das sind Nazi-Methoden, das sind Methoden aus dem Zweiten Weltkrieg, die damals in Dachau ebenfalls passiert sind. Und das sind alles so Dinge, für die er sich bis heute nicht entschuldigt hat, sondern süffisant darüber in irgendwelchen Interviews sich auf die Schulter klopft, was er für ein toller Hecht ist. Das sind solche Dinge, die dort passiert sind, die wir auch beschreiben. Es geht aber auch am Ende in diesem Buch geht es darum, was können wir gemeinsam erreichen? Was ist das, was jede einzelne Person an Talent, an Wissen und an Ich gebe in diese Gesellschaft mit reinbringt? Und das ist, glaube ich, das, was dieses Buch am Ende halt einfach auch so ausschmückt und am Ende halt eben diese Vollmundigkeit herauskommt, dass wir sagen, nein, wir haben nicht nur etwas zu kritisieren, nein, wir spielen hier kein Trauma-Porno ab, damit irgendwie alle Leute irgendwie auf mich gaffen und gucken, ach, guck mal, wie viel Scheiße der gefressen hat. Ja, das könnt ihr machen, aber ich bin kein Opfer, was euer Stigma haben will. Ich bin kein stigmatisiertes Opfer, ich bin eine ermächtigte Person. Ich
Aber
habe
da
die Kontrolle über mein Leben und ich möchte auf gar keinen Fall, dass irgendjemand glaubt, nur weil ich diese Geschichten erzählt habe, dass ich durch die Welt tingle und dort irgendwie ein Traumaporno abspiele. Nein, hier geht es um Aufklärung. Uns beiden, Jinder und mir, ging es darum, um aufzuklären, um zu zeigen und zu sagen, wenn du dieses Buch gelesen hast, wirst du ganz viele Dinge nie wieder denken. Und wenn du sie weiterhin so denkst, dann hast du echt ein Problem mit dir.
Ja, auch der
Also ich fand das.
Selbstermächtigungspart, einfach das Empowerment, das hervorkommt, das ist auch einfach toll. Und das ist das Tolle. Deswegen brauchen wir super viele Bücher davon, weil ein Buch alleine schafft es auch nicht. Also das ist halt so das Ding. Je mehr Bücher der Art wir haben, und ob das jetzt Sachbuch ist oder Roman, umso mehr können wir natürlich nicht nur über andere lernen, sondern auch über uns lernen. Und ja, was würdest du sagen, Josia?
Nee, ich wollte nur sagen, ich fand diesen Teil damit, dass es eben nicht nur so darum geht, eine Opferrolle oder eine Trauma-Porno darzustellen. Das habe ich so krass gespürt beim Hören. Ich habe das Hörbuch gehört, übrigens sehr gut eingelesen an dieser Stelle. Hat Spaß gemacht, das anzuhören. Nee, aber ich fand halt für mich so das Schönste am Buch, dadurch, dass ich viel gelernt habe, viel meine Perspektive erweitern konnte. Das war das eine, aber das andere war so, dass ich immer das Gefühl hatte, da steckt so Hoffnung und sehr viel Liebe und trotzdem sehr viel Dankbarkeit fürs Leben drin. Also es war halt für mich irgendwie so, man hört irgendwie so diese Sachen, mir sind da Tränen in die Augen getreten und was auch immer. Und dann so 5 Minuten später musste ich eigentlich schon wieder, also war so viel Liebe wieder in mir drin, weil ich gedacht habe, krass, also wenn ein Mensch halt durch so viel gehen kann und am Ende dann immer noch mit so einer Botschaft rausgeht und irgendwie auch noch auf so eine Art und Weise darüber spricht und schreibt und erzählt. dann zeigt das, dass es halt wirklich Hoffnung gibt für auch andere Menschen, die vielleicht gerade noch durch solche Situationen gehen oder andere schwere Schicksale haben. Und das fand ich persönlich so für mich eigentlich das Schönste am Buch. Darum, yes, das wollte ich noch so reingeben als Feedback. Vielleicht spreche ich dafür mal für andere.
Das ist so schön, Josia. Ich habe richtig Pippi in den Augen, weil
Ich
das ist für
auch,
uns, das ist
ich
für uns
auch
ja
ganz
auch immer noch,
schön.
also so Feedback zu bekommen. Wir haben bisher Glück, wir haben wirklich schönes Feedback bekommen bisher von unseren Lesern und Leserinnen. Aber das ist genau das, worum es uns ging. Also wirklich zu zeigen, es gibt so schwierige Lebenswege und wenn man irgendwie nur so von außen drauf guckt, dann denkt man wahrscheinlich, das kann gar nicht funktionieren, da kann irgendwie nichts Gutes raus werden und man kann sich nicht gut fühlen, wenn man diese Dinge erlebt hat. Und es war für mich teilweise auch, also in der Recherche, ich habe halt Sachen über Gianni auch gesehen, also ich habe auch ich habe alte Nachrichtensendungen zum Beispiel gesehen in der Recherche und auf einmal habe ich den kleinen Gianni vor mir gehabt. Also ich habe ihn wirklich gesehen und erkannt und das war für mich so krass. Ne, wir sind gleich alt und irgendwie sich vorzustellen, was für eine, und also unsere Biografien könnten verschiedener nicht sein und gleichzeitig haben wir eben doch so viele Schnittmengen und haben immer irgendwie, ja, also es ist wirklich dieser Leitfaden, Hoffnung und Liebe. So, das ist alles, was uns irgendwie durchs Leben trägt und das ist auch das, was wir bei allem, was wir machen, irgendwie mit rausschreien wollen. Also der Gianni hat es ja erwähnt, wir haben so viele Projekte schon zusammen gemacht, wir machen irgendwie Talkformate, wo es immer darum geht. Also wir sind keine Antirassismus-TrainerInnen, das kennen wir nicht, aber dieses so Menschen empowern und eben zeigen, wir können aus all dem, was wir erlebt haben, können wir trotzdem irgendwie was Gutes und total Starkes machen oder vielleicht auch gerade deshalb, weil wir diese Dinge erlebt haben. Das ist total wichtig und das tut total gut, dass du das so gelesen oder gehört hast und dass das, also dass diese Botschaft einfach, also wenn man jetzt so Botschaft sagen kann, aber dass so wirklich das, was uns so antreibt, dass das rausgekommen ist. Wunderschön.
Absolut.
Ja, nee.
Ich habe mir ein Zitat rausgeschrieben, wo ich dachte, okay, das bringt es jetzt sehr gut auf den Punkt. Da muss ich auch so ein bisschen lachen, aber es ist wirklich passend. Und zwar ist das: Manches war scheiße, aber nicht alles.
Ja.
So.
Ja, das passt auch
Und da
wirklich
dachte ich nur,
sehr.
das muss ich erwähnen. So.
Das stimmt.
Ja. Worüber ich gerne noch sprechen würde oder dich auch fragen würde, geht es jetzt um dich als schwulen Mann in deiner Community, nicht nur in Deutschland, sondern auch unter Romnia. Und da habe ich generell das Gefühl, dass Homosexualität zumindest in Deutschland von Generation zu Generation mehr Akzeptanz findet. Natürlich mehr Sichtbarkeit, mehr Rechte und ist jetzt kein Blanket Statement, nicht alles ist toll, nicht alles gut, nicht alles bewegt sich nach vorne. Aber da wollte ich von dir auch deine persönliche Erfahrung hören. Hast du früher gestruggelt, deine Homosexualität mit deiner Identität als Rom unter einen Hut zu bringen? Und hat sich
Ja.
das geändert? Hast du heute ein anderes Gefühl dazu?
Also total, ich habe total gestruggelt. Das war ja ganz schlimm für mich. Also das Ding war, ich musste mich ja dadurch, ich kann mir ja nicht aus dem Körper rausschneiden, schwul zu sein. Und als ich jünger war, war ich deutlich, ich würde mal sagen, visibler, visible, body visible gay. Man hat gemerkt, Gianni redet viel, der hat Attitüden, Attribute. Das ist nicht cis, so ungefähr. Das ist nicht straight. So, das ist das eine und das andere. Ich bin Rom, ja, klar. Also das sind ja beides meiner Identitäten. Wir haben ja mehrere Identitäten. Ich bin ja auch Vater, ist ja auch eine Identität. Ich bin
Richtig.
Freund, ja, ich bin Künstler, ich bin Opa. Also wir haben einen Ehemann. All das sind unsere Identitäten, die zu uns gehören. Und das können wir uns nicht aus dem Körper herausreißen und sagen, okay, da setze ich das jetzt einmal aus. Das heißt, ich war immer ständig einer Makro- und Mikroaggression ausgesetzt, sowohl innerhalb meiner eigenen Community durch die patriarchalen Strukturen, muss man sagen, ist so. Ja, gibt es aber auch in der Mehrheitsgesellschaft, dass patriarchale Strukturen wirken dann in sogenannten verfolgten Minderheiten. Einfach auch nochmal Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit.
Ja, sie hat mich immerhin gemutet, aber das war gerade so.
Aber ja, es sah süß aus. patriarchale Strukturen werden dann einfach in Minderheiten nochmal extremer erlebt. Für alle beteiligten Personen war halt einfach über dem die große institutionelle Rassismus- und Exkludierungsstruktur herrscht. Und dadurch wirken einfach entsprechende patriarchale Strukturen einfach auf Minderheiten einfach nochmal viel heftiger. Und entsprechend dessen habe ich es auch dann auch selber heftiger erlebt. Ja, mhm. Also als männlich gelesene Person vom Patriarchal selbst gequält zu werden, ist krass. Also generell für alle Menschen, aber man denkt sich ja dann so, ja, wir Männer und so. Nein, Männer sind das Opfer von patriarchalen Strukturen, weil sie sich selbst gesetzt haben. Das ist ja dieses Paradox an der ganzen Geschichte.
Ja.
Das heißt, ich konnte mir das natürlich niemals, konnte niemals sagen, nein, es ist nicht so. Ich habe in der Mehrheitsgesellschaft als Rom natürlich sehr viel Rassismus erlebt, das war auch klar. Und deshalb war das für beide Situation ein riesen Struggle, der mich schon sehr depressiv gemacht hat und ich wirklich das Gefühl gehabt, ich bin ein Freak oder ich bin ein Alien oder ich bin nicht liebenswert und habe auch natürlich dann entsprechend auch Depressionen und auch ich fühlte mich einfach, ich hasste mich auf gut Deutsch gesagt, weil ich gemerkt habe, dass die Communities, in denen ich mich bewege, in denen ich mich drehe, mir eine Gefahr und Schmerz zu fühlen. Heute ist es ein anders. Heute bin ich 44, heute bin ich diesen Weg gegangen, heute bin ich viel bewusster, ich habe viel Psychotherapie gemacht, ich habe gute Freundinnen, ich habe einen tollen Mann, ich habe sehr, sehr viel an mir gearbeitet. Nach wie vor fickt mich das schon. Es ist nicht so, dass ich sagen kann, ach, heute ist alles toll und so. Es gibt auch manchmal Tage, wo ich auch am Busbahnhof ausraste, so ist es nicht. Aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich mit mir, als Gianni, als Person, sehr, sehr d'accord. Und solange ich dieses Independent-Gefühl habe, weißt du? Das sollte jede Person für sich haben, dieses Independent-Gefühl haben, in mir habe und es trage und ich morgens immer noch irgendwie Britney Spears und No Angels, während ich dusche, singe und höre, dann weiß ich, hey, you have a good life, girl.
Ja, ja. Sehr cool. Fand ich schön. Nee, es dauert ja auch einfach wirklich eine Weile an diesem Punkt anzukommen, wo man wirklich sagen kann, früher habe ich damit gestruggelt und vielleicht tue ich es jetzt auch noch, aber es gibt wirklich so die Momente von Stolz und Selbstbewusstsein auf all die Identitäten, die in mir drin sind, die ich bin. So. Der Stolz, den zu haben, das ist was unglaublich Schönes, aber es ist ein Weg dahin.
Aber so. Das ist zum Beispiel was, also wie gesagt, wir haben viel positive Rückmeldung bekommen, aber manchmal gab es halt auch so, ne, so diese Spitzentöne und da war ich sehr erstaunt, weil Menschen sich genau damit so schwer tun. Also gerade die Momente, wo er so selbstbewusst sagt, so ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe im Sinne von, wo ich als Vater bin, wo ich als Mann angekommen bin oder auch noch nicht angekommen bin. Ne? Also das war für mich auch als Freundin total spannend, irgendwie zu sehen, so wenn wir über Männlichkeit sprechen, so dass das alles noch total im Wandel ist, also diese Empfindung darüber, ja, und dass das so eine tolle Erkenntnis irgendwie ist, ja, man ist 44 oder 43, als wir an dem Buch gearbeitet haben, aber wir sind überhaupt nicht fertig und sind da noch nicht weise oder so, sondern das ist alles noch irgendwie in der Entwicklung, aber dass sich manche Menschen wirklich schwer damit tun, wenn Menschen offen sagen, ich liebe mich, ich finde mich schön und ich bin fein mit meiner Sexualität. Das scheint für manche ein totaler Trigger zu sein. Und das fand ich ganz, ganz schrecklich. Also wir haben ja in dem Buch, wir sprechen ja auch, ne, über Sexualität, über selbstbestimmte Sexualität, ne, wie er seine Homosexualität für sich erlebt hat. Und ich finde nicht, dass wir das jetzt so extrem exzessiv getan haben, aber ich persönlich, Ich fand das zum Beispiel wichtig. Ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt, aber ich habe wirklich gedacht, das ist so ein wichtiger Teil von Selbstfindung und Selbstliebe, dass man eben auch seine Sexualität so entdecken kann, wie man das möchte. Und das konnte er ja in vielen Teilen gar nicht. Und deswegen fand ich gerade die Elemente, wo er sich das zugestehen konnte, fand ich total essentiell und habe mir halt auch immer vorgestellt, wie ist es vielleicht für jemanden, der, weiß ich nicht, vielleicht in der gleichen Lebensphase ist wie er an den jeweiligen Punkten, die wir beschrieben haben, mit 14, 15, mit 18, mit 22. Ist es okay, das zu lesen und irgendwie zu merken, ich bin da nicht alleine. Also da ist jemand, der hat genau das Gleiche entdeckt, der hat genauso Probleme gehabt, irgendwie den ersten Mann kennenzulernen oder wo passiert das überhaupt, wie passiert das, erlebt man das mit oder ohne Schuldgefühle. Und für mich war das was ganz Natürliches, mit ihm darüber zu sprechen und auch darüber zu schreiben. Und das ist aber nicht für alle Menschen so offenbar.
Nee. Wisst ihr,
Ich
was
meine,
mich
das ist.
da immer interessiert? Oh, sorry, darf ich da was sagen?
Hau
Ich finde es
rein.
immer so, bei solchen Büchern, die ja eine Thematik ansprechen, wo viele Menschen sich bisher nicht beschäftigt haben, frage ich mich immer, wer liest dieses Buch denn letzten Endes? Also welche Menschen lesen das und aus welchem Grund lesen sie das? Einerseits gibt es vielleicht Menschen wie ich oder Menschen vom Buchclub, die jetzt da mitgelesen haben, die über queere Identität lesen wollen. Dann gibt es Menschen, die sich über Rassismus aufklären wollen oder informieren wollen. Aber dann gibt es ja auch Menschen, die irgendwie auf dieses Buch stoßen und vielleicht schon so dieses Gefühl haben, das ist jetzt ein Thema, das provoziert mich auf irgendeine Art und Weise, das triggert mich und das lese ich jetzt nur damit, ich danach dann irgendwie noch mehr Gründe habe, um mich davon triggern zu lassen. Und ich finde das manchmal so ein bisschen, ich frage mich da wirklich mega oft so, warum lesen diese Leute dieses Buch? Also einerseits, ja, lest es unbedingt, vielleicht hilft es euch, aber andererseits, warum lest ihr es denn eigentlich? Also woher kommt dieses Bedürfnis, ein Buch über ein Thema zu lesen, wo du schon von Anfang an weißt, ich stehe da gar nicht dahinter oder ich möchte das auch gar nicht unterstützen. Also für mich, ich habe die Hoffnung, dass diese Bücher dann die Menschen verändern, hoffentlich. Aber manchmal frage ich mich wirklich, wer liest denn diese Bücher, dass die danach solche Sachen kritisieren?
Wie ich
Ja,
dich
keine Ahnung,
feiere. Du
aber das
kannst es
ist.
dir nicht vorstellen. Ich fand, also das ist nämlich genau die Frage, die wir uns natürlich auch gestellt haben. Am Anfang, wenn du ein Buch schreibst, wenn du so ein Konzept machst und so, überlegst du dir ja schon, wer ist denn unsere Zielgruppe? Ja, also als Journalistin habe ich ja irgendwie normalerweise eine Vorstellung davon, unsere Zeitung oder unsere Zeitschrift, das lesen die Leute in dem und dem Alter, die machen vielleicht das und das und das hat man, also so geht man ja schon irgendwie auch an Buch ran. Aber ich fand da nämlich total spannend, dass, glaube ich, Menschen mit einem Anspruch dieses Buch gelesen haben. So, ja, jetzt überzeuge mich von deiner oder von eurer Haltung, von eurer, ich sag mal, Lebensexpertise, von dem, was ihr erfahren habt, beweist mir, dass das stimmt, beweist mir, dass das in Ordnung ist, dass das richtig ist. Und die haben gar nicht verstanden, dass es vielleicht zur Abwechslung mal nicht um sie geht. Also, wenn ein, ja, wenn ich jetzt Schubladen aufmache, aber wenn ein weißer heterosexueller Mann dieses Buch liest, dann wird auch der, also ist meine Überzeugung, wird auch er darin Themen finden können, mit denen er sich komplett identifizieren kann. Also wir alle sind zur Schule
100%,
gegangen, wir
ja.
alle haben mal Diskriminierungserfahrungen gemacht. Vielleicht nicht die, die Gianni gemacht hat, aber trotzdem, wenn ich ein empathischer Mensch bin, glaube ich, dass man halt Schnittmengen findet. Und das ist ja auch das Thema so von kleinen Mehrheiten, von denen wir ja sprechen in dem Buch, ne? Aber es gibt eben auch Menschen, genauso wie du es gesagt hast, ja, die wollen diese Gemeinsamkeiten und diese Schnittmengen vielleicht gar nicht finden. Und die, ja, die haben ich sage es jetzt einfach mal so, wie ich dann auch diese Anmerkung verstanden habe, die haben einfach ein Problem mit Queerness. Und möchten sich damit eigentlich nicht beschäftigen. Und in dem Moment, wo ich sie dann natürlich explizit mit Themen konfrontiere, werden sie in ihrer Welt natürlich noch mal mehr erschüttert. Und genau das, was du sagst, reiben sich halt doppelt und dreifach daran, was eigentlich nicht nötig wäre.
Ja, und ich
Ja,
habe halt
dieses
auch das
Hate-Reading.
Gefühl, Ja, und ich habe halt auch das Gefühl,
Ja.
super oft gibt es Leute, die solche Bücher dann lesen, aus dem Interesse an der Geschichte, aber die haben halt wirklich so dieses Gefühl, ja, diese Menschen können ja gar nicht glücklich sein, weil die haben ja dieses queere Thema in sich oder was auch immer. Und dann lesen die plötzlich, ah, die haben eigentlich ein schönes Leben. Und dann werden die wie wütend, dass sie sich so denken, hey, ich dachte eigentlich, dass hier ist jetzt voll die traurige Geschichte und whatever und bla bla bla. Und ich habe das schon so oft erlebt, dass mir Menschen auch, wenn ich den Bücher empfohlen habe, so mir dann sagen, irgendwie so, ja, also das war ja eigentlich voll eine glückliche Geschichte. Und ich denke mir, ja, das war eine voll glückliche Geschichte, hoffentlich, weil es auch einfach queere Freude gibt. Und ich glaube, daran stören sich
Ja,
dann
es
auch
ist halt
Menschen, die
immer
haben gar
dieser,
nicht.
es ist halt immer.
Ja.
Entschuldigung, ich habe was
Nee,
fertig, du
alles
kommst
gut.
versetzt an.
Ich wollte nur sagen, das ist halt, glaube ich, immer so ein bisschen dieses Problem. Das eine ist so, ja, das Thema darf schon irgendwie vorkommen, aber sobald es dann zu positiv vorkommt und nicht bloß mit Diskriminierungserfahrung oder nicht bloß im Zusammenhang mit Struggles der eigenen Identitätssuche, wird es für viele Menschen schwierig, weil sie wie sehen, es gibt wirklich Menschen, die glücklich sein können, wenn sie queer sind. Und das ist gut so, aber das sollen Menschen auch endlich begreifen. Ja. Ja.
Was wolltest du noch
Nee,
sagen,
weil
Jen?
ich wollte sagen, das ist halt dieser Blick, also dieses Andersartige, was man uns immer aus der gesetzten Norm, heteronormativ heterosexuellen Norm, Cis-Norm, so richtig. Das ist ja immer dieser Blick, oh, die sind anders. Da müssen wir mal raufschauen. Und wie wir aber drauf gucken, ist immer damit behaftet, welche Klischees wir hier im Hinterkopf haben und was wir angeblich wissen. Und wenn wir dann dieses andersartige Geschichten uns anhören, gucken wie wir immer mit einem weißen, hören wir oder lesen sie immer mit einem weißen, eurozentrischen Erfahrungswert. Wenn jetzt ein schwuler, schwarzer Mann mein Buch liest, dann weiß dieser Mann, Scheiße, der hat recht. 100%. Ja? Wenn das aber jetzt ein Waldemar, der 65 ist, ja, und keine Ahnung, Vater noch irgendwie bei der CDU war von 23 bis 80, dann wirst du denken, okay, das Einzige, was ich vielleicht verstehen kann, ist die Geschichte, wenn er erzählt, irgendwie, dass 500.000 Sinti und Roma in Deutschland umgekommen sind. Das wird er vielleicht noch verstehen, alles andere wird er nicht verstehen. Und für mich ist es so, Oyinda und ich haben auch verstanden, dass gerade meine Person sehr stark polarisiert. Ich polarisiere, weil ich bestimmten Rollenbilder, Klischees, Konstruktionen, die meine Männlichkeit, meine nicht meist weiße Männlichkeit, bestimmte Personengruppen Signale aussetzt. Ich sende keine Signale, sondern sie haben schon ihre eigenen Signale im Kopf, ihre eigenen Bilder. Also sie kommen mir mit diesen Bildern schon entgegen und erwarten von mir, dass ich jetzt dieses Signal irgendwie in einer Art und Weise bestätige.
Ja,
Das ist
das ist
ganz
immer
schwierig. Die Leute sind sehr irritiert, wenn ich irgendwo bin, weil ich doch sehr maskulin, würde ich mal sagen, aussehe. Lackierte Fingernägel habe und Klamotten anhabe, die manchmal aussehen, als wären sie nicht von diesem Planeten. Und dann sind die Menschen irritiert. Und ganz
ja.
ehrlich, mir macht das Spaß, die zu irritieren. Weil ich mir so sage, du wirst mich nicht holen, Junge oder Mädchen, und mich in irgendeine Schublade stecken, weil dafür bin ich zu groß, da kommst du nicht rein.
Ah, das liebe ich. Ich bin zu groß
Das
für
ist eine
deine
gute
Schubladen.
Aussage.
Das ist
Ich bin
doch
zu
auch
groß. Eine Schublade, das ist das neue Wort, Oyinda.
Nächstes Buch, nächstes Buch.
Genau.
Okay, als letzte Frage, bevor hier Gianni geht und seine Bolognese kocht, würde ich noch wissen, dadurch, dass es im Buch natürlich super viel um Empowerment geht und speziell um Empowerment von diskriminierten Gruppen, von queeren Menschen, von Sintize und Oromia, und auch von schwarzen Menschen, würde ich gerne von euch wissen, habt ihr für junge Leute, die gerade zuhören, Tipps, wo sie sich vernetzen können, wo sie die Community treffen können, aktiv werden können in Gruppen oder einfach nur andere Leute kennenlernen können?
Ja, es gibt Gruppen und Vereine, die das tatsächlich anbieten. Es gibt zum Beispiel für jüdische, queere Menschen, Keshet.
Ja.
Der Verein Keshet. Mhm. Der ist sehr spannend. Dann gibt es für junge queere Menschen jeglicher Couleure in Düsseldorf den Verein Phoenix e.V. Der ist auch sehr gut. Es gibt im Kontext Queer und Sinti und Roma Safe Space e.V. Dann gibt es queer-feministisch das Romani Pen Archiv e.V. in Berlin. Kann man auf jeden Fall. Und hier in Köln gibt es zum Beispiel auch einen Verein, der sich für junge, queere Menschen sehr, sehr viel einsetzt, das ist das Anyway. Und wenn es um sexuelle Aufklärung geht, um Prävention, das Rubicon oder die AIDS-Hilfe natürlich, da kann man auch immer hingehen. Und wenn es um Sinti und Roma im Allgemeinen geht, da empfehle ich immer tatsächlich die Vereine wie beispielsweise Amarodrom oder Amaroforo in Berlin oder auch im künstlerischen Kontext Rohmaterial e.V., Rohmaterial wie Rohmaterial. Die machen auch zum Beispiel auch im queeren Kontext sehr, sehr viel.
Toll, einiges mit dabei, Dankeschön.
Ja.
Super.
Ich weiß gar nicht, ob ich das ergänzen soll, ich glaube nur, was wir in letzter Zeit häufig einfach gemerkt haben, wie wichtig für viele queere Menschen halt die Ballroom-Szene ist. Da durften wir ja auch schon manchmal dabei sein und Gast sein bei Balls. Und ich glaube, das ist wirklich Empowerment pur, gerade für Trans-Menschen ist das, glaube ich, wirklich ein Raum, der ja die Bezeichnung Safer Space auf jeden Fall oder Safe Space verdient.
Toll. Wo wart ihr da speziell? An welchen Orten?
Wir haben Köln, das große Glück, wir haben das große Glück, dass wir mit den Mitgliedern von House of Saint Laurent befreundet sind. Und wenn die einen Ball veranstaltet haben, dann durften wir dabei sein. Die waren auch bei Veranstaltungen von uns dabei auf der Bühne, auch jetzt in Zukunft, wenn wir unsere Lesungen machen zum Buch, haben wir zum Beispiel auch eine Tänzerin dabei. Also das ist so, ja, das sind einfach gute Freunde und Bekannte von uns, mit denen wir gerne sehr viel Zeit verbringen und eben auch zusammenarbeiten. Und jetzt war zum Beispiel kürzlich ein Ball in Köln auch das erste Mal und sonst sind halt viele Veranstaltungen natürlich in Berlin erfahrungsgemäß, genau. Aber da kann man einfach mal schauen, wenn man den auf Insta folgt, dann ist man, glaube ich, auch immer auf dem Laufenden irgendwie, wo gerade Veranstaltungen sind.
Super. Ja, und ich glaube, am Ende ist auch gerade Online-Vernetzung auch für Leute, die nicht irgendwie in Großstädte kommen. Es ist schon immer super hilfreich, auch solche Räume zu haben und online Leute treffen zu können, weil das ist der Vorteil.
Total.
Das hilft wirklich viel als Kind irgendwo in einer Kleinstadt, wo man wirklich niemanden kennt, der oder die so ist wie man selbst. So.
Ja. Und toll. Was ich auch sagen kann, noch von mir, es braucht einfach auch immer Mut. Also für alle, die jetzt zuhören, am Ende nehmt euch ganz selten leider dieser Mut jemand ab. Es nimmt euch ganz selten jemand die Entscheidung ab, mit queeren Menschen in Kontakt zu treten. Das heißt, ihr müsst euch da wirklich selber, und das ist super schwierig und das dauert vielleicht auch ein bisschen, bis ihr das schafft. Aber am Ende ist da Quintessenz schon, dass ihr selber diesen Schritt auch wagen könnt. Und das braucht vielleicht ein bisschen länger. Darum lasst euch Zeit. Es ist auch okay, wenn es ein bisschen länger dauert. Aber es braucht Mut und es lohnt sich. Also wenn das jetzt nicht rausgekommen ist aus dieser Podcast-Folge, wo wir hier wirklich auch viel gelacht haben, dann kann ich sagen, es lohnt sich. Und es gibt so, 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 so viele coole Menschen, die man noch kennenlernen kann. Und mutig sein ist auch immer ein wichtiger erster Schritt, glaube ich.
Es lohnt sich auf jeden Fall am Ende.
Genau. Ja, super. Also, wir haben eine Podcast-Folge. Wir freuen uns ganz, 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 ganz fest, dass ihr da mit dabei wart. Ich glaube, das hat mir großen Spaß gemacht. Ich glaube, das hat Kai auch sicher großen Spaß gemacht, ohne dass ich jetzt für dich hier spreche. Nein, aber das hat Freude gemacht. Wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt, dann holt euch das unbedingt noch oder hört das als Hörbuch, das kann ich euch auch empfehlen. Und ja, vergesst nicht, unserem Podcast zu folgen, diesen beiden wunderbaren Menschen auf Social Media. Und ja, müssen wir noch irgendwas sagen, Kai? Ich weiß gar nicht.
Nö, nur, dass wir uns schon aufs nächste Mal freuen und auf das nächste Monatsbuch. Von daher, genau. Es war auch von mir eine riesige Freude, dass ihr mit dabei wart. Und ja, mal schauen, was so alles. Wir werden weiterhin hier über queere Bücher reden und auch auf Instagram weiterhin schön über queere Bücher posten. Das heißt, wir sehen euch alle online, hoffentlich.
Yay, es war ganz toll. Vielen Dank.
Dankeschön.
Danke euch.
Danke. Okay,
dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Ciao.
Tschüss, ihr Lieben.